willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit gleich der große Lauschangriff kommt. Das Semester geht jetzt also mit Riesenschritten zu Ende. Wir vorlesen heute und dann nächste Woche am Mittwoch. Und dann sind, wie gesagt, Prüfungstermine. Wir stehen jetzt in der Behandlung der Frage, inwieweit soziales Verhalten, einschließlich moralischem Verhalten, aus der Sicht der Biologie beschrieben, erklärt werden kann. Und ich darf kurz wiederholen, was wir zum letzten Mal besprochen haben. Soziales Verhalten im weitesten Sinne, Gruppenbildung, der Zusammenschluss von Einzelindividuen zu mehr oder weniger großen Gruppen, ist in der Tierwelt weit verbreitet. Sie haben Wolfsrudel, sie haben Herden von Antilopen, nicht zu vergessen von den sogenannten Ameisen, Ameisenstaaten, unter Anführungszeichen, Bienenvölker und so weiter. Und bei all diesen sozialen Strukturen im weitesten Sinne gibt es natürlich Prinzipien, die sich quasi automatisch aus der Notwendigkeit des Gruppenzusammenhalts ergeben. Vor allem das Prinzip der Kooperation bzw. der gegenseitigen Hilfe, also der sogenannte reziproke Altruismus ist hier nochmals zu betonen, das Prinzip wie du mir, so ich dir, was ja auch bei Menschen, wir kommen darauf noch zurück, entsprechend ausgeprägt ist. Wobei alle diese Gruppennormen, unter Anführungszeichen, auch also gemeinschaftliche Jagen zum Beispiel und so weiter, natürlich nichts mit Moral zu tun haben, sondern wie gesagt, sich aus der Notwendigkeit des Gruppenzusammenhalts ergeben. Gruppenbildung, so können wir zusammenfassend festhalten, ist eine bei sehr vielen Arten zumindest evolutionsstabile Strategie. Sie hat sich bewährt, so auch bei Menschen, worauf wir dann noch zurückkommen werden, eine evolutionsstabile Strategie, weil Individuen von der Gruppe etwas haben, ganz einfach gesagt. Und um eben die Vorteile der Gruppe zu haben, ist natürlich umgekehrt das Individuum unter Anführungszeichen gezwungen, zu kooperieren, irgendetwas in der Gruppe zu investieren. Dass es immer wieder Trittbrettfahrer gibt, dass Schindel, Lug und Trug sozusagen vorkommen, das ist ganz klar. In der Gesamtbilanz muss die Gruppe relativ stabil bleiben. Nun, der Mensch ist, wie gesagt, auch von Natur aus ein soziales Lebewesen. Die über Jahrhunderte immer wieder aufgetürmte Kluft gewissermaßen zwischen biologisch und sozial, zwischen Natur und Gesellschaft ist eine künstliche. Der Mensch ist nicht ausschließlich Gesellschaftswesen oder Naturwesen, sondern er ist von Natur aus schon ein soziales Lebewesen. Wir können davon ausgehen, dass seit Beginn, vor 5,5 Millionen Jahren, der Existenz der Menschen im weitesten Sinne Gruppen gebildet worden sind. Und das kann man heute relativ gut rekonstruieren anhand der wenigen Völker, die es noch gibt, die mehr oder weniger kleinen Gruppen, Stammesverbänden und so weiter leben. Man kann also davon ausgehen, dass die längste Zeit in der Evolution unsere Vorfahren als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen, sogenannten Primär- oder Sympathiegruppen existiert haben, Gruppen, in denen jeder jeden persönlich kennt, Gruppen mit unmittelbarer sozialer Kontrolle. Also 95% oder 98% der Zeit unserer Evolution lebten wir also in kleinen, überschaubaren Gruppen. Und das Problem, worauf schon hingewiesen wurde, entstand natürlich ein Grundsatzproblem, entstand damit, dass der Mensch begann, in sehr späten Phasen der Evolution, also nach der sogenannten jungsteinzeitlichen Revolution, nach dem Sesshaftwerden, in immer größeren Gesellschaften zu leben, bis zu den heutigen anonymen Großgesellschaften, die also Millionen umfassen können, wenn sie um die großen Städte denken, nicht Wien, Wien ist vergleichsweise noch eine Kleinstadt, aber da gibt es Ballungszentren bis zu 20, 30 Millionen. Eine völlig andere soziale Struktur mit auch völlig anderen Erfordernissen. die unmittelbare soziale Kontrolle funktioniert hier, dann natürlich nicht mehr. Wir kommen darauf auch noch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber es ist ein schöner Spruch von dem amerikanischen Evolutionsbiologen Richard Alexander, Alexander geschrieben. Das größte Problem des Menschen in den jüngsten Phasen seiner Evolution ist die zunehmende Präsenz von immer mehr Artgenossen. Wir werden immer mehr, und damit entsteht natürlich auch, was man als sozialen Druck oder gar sozialen Überdruck bezeichnen kann. Inwieweit, so die nächste Frage ist, funktionieren noch diejenigen Prinzipien, die in Kleingruppen in der Evolution sich stabilisiert haben? Wir können davon ausgehen, ich habe darauf schon hingewiesen und angedeutet, aber nochmals zur Betonung, alle Grundmuster unseres sozialen Verhaltens, die Art und Weise, wie wir uns unseren Artgenossen gegenüber benehmen, einschließlich des moralischen Verhaltens, was das ist, werden wir noch zu besprechen haben, haben sich in kleinen Gruppen entwickelt und stabilisiert. Einschließlich solche Phänomene wie Vetternwirtschaft oder wie man in Österreich sagt, Freundinnenwirtschaft, also Nepotismus, nicht wahr? Die Bevorzugung bestimmter Individuen, vorzugsweise der eigenen Verwandten und einer kleinen Gruppe von persönlichen Bekannten, persönlichen Freunden. Das heißt also, wir sind ja nach wie vor gewissermaßen Kleingruppenwesen geblieben, haben aber das Problem, dass die Prinzipien der Kleingruppe in anonymen Großgesellschaften nicht mehr so funktionieren, beziehungsweise können sie gar nicht funktionieren, weil hier die gegenseitige persönliche Bekanntschaft fehlt. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wir alle sind ja heute ununterbrochen, täglich praktisch im Berufsleben und so weiter mit uns fremden Personen konfrontiert. Ja, mit Menschen, von denen wir nichts wissen, deren Absichten wir nicht kennen, die wir nicht abschätzen, nicht berechnen können, ununterbrochen. Nicht, ob sie mit Behörden zu tun haben oder mit Universitäten, mit Universitätsbehörden, Kollegen, Kolleginnen und so weiter, die meisten von ihnen sind ihnen nicht persönlich wirklich bekannt bzw. vertraut. Ich darf ja zwei Beispiele nennen, um dann allmählich zur Frage der Moral zu kommen. Zwei Beispiele aus meinem persönlichen Fundus sozusagen vor einigen Jahren in New York, in Manhattan, später Nachmittag. Hauptverkehrszeit, also New York ist, wenn Sie dort waren, etwas belebter als Wien. Dagegen ist Wien die meiste Zeit des Tages ein recht verschlafener Ort. Und da habe ich Folgendes beobachtet: eine von einer Seitenstraße etwas abschüssig kam ein Radfahrer mit für einen Radfahrer jedenfalls sehr hoher Geschwindigkeit und stieß mit einem Passanten zusammen, überschlug sich dreimal, rappelte sich aber gleich wieder hoch, während der Passant mit dem Hinterkopf auf den Asphalt geprallt ist und liegen blieb. Wahrscheinlich war er tot, ich weiß es nicht. Ich bin dran stehen geblieben, auch ein typisches Merkmal der Kleingruppe, dass man schaut, was ist da los. Nicht? Also man soll nicht gaffen, sagt man, aber wir können gar nichts dagegen machen. Wir schauen, da ist er umgefallen und so weiter. Es hat mich damals beeindruckt, wie rasch der Ambulanzwagen da war, binnen wenige Minuten, also die New Yorker müssen offenbar damit rechnen, dass da ununterbrochen was passiert, an jeder Ecke stellen einen Ambulanzwagen. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Und der Rettungsfahrer stieg aus mit scheinbarer Gelassenheit, als ob er in der nächsten Bar einen Whisky trinken wollte, blickte zu dem auf dem Boden liegenden nach unten und drehte ihn mit dem Fuß an der Schulter um. Das ist etwas merkwürdig für unsere Begriffe. Dass ein Daliegender, vielleicht war er tot, wie gesagt, schwer verletzt auf jeden Fall, bewusstlos auf jeden Fall, wird mit dem Fuß umgedreht. Also das wäre in Österreich noch nicht wirklich denkbar. Da würde dann Kardinal Schönborn am Sonntag eine Sonderrede halten im Fernsehen und der Caritas-Präsident würde sich zu Wort melden, dass unsere Humanität ernsthaft bedroht ist. Ein Rettungsmann hat einen schwer verletzten oder Toten mit dem Fuß umgedreht. Rational ist die Sache natürlich klar in den USA. Also mir haben das einige Leute in Wien, das ist ja selten, nicht wirklich geglaubt. als ich die gleiche Geschichte einem Filmregisseur in München erzählt habe, hat mich das überhaupt nicht gewundert. Er hat mich darauf hingewiesen, ja, da gibt es einen halb dokumentarischen Film aus Los Angeles, einen Vergleich über das Verhalten von Rettungsfahrern. Ich habe den Film zwar nie gesehen, kann mir aber vorstellen, welches kritisches Potenzial er enthält. Warum ist es uns irgendwie, ja, komisch ist nicht der richtige Ausdruck, aber merkwürdig, dass da einer mit dem Fuß umgedreht wird. Wisst? Rational ist mir klar, in den USA, die schauen zuerst, zahlt es überhaupt aus, den da zu transportieren. Vielleicht ist er gar nicht versichert, dass die meisten Amerikaner sowieso oder viele nicht sind. Und warum soll man da jetzt großen Aufwand betreiben, wenn er vielleicht eh tot ist, ruft man gleich den anderen Wagen und die Sache ist erledigt. Das ist rational, das ist durchaus nachvollziehbar, aber emotional nicht ganz. Da wäre Ihnen, finden Sie das falsch in Ordnung. Ich möchte nicht behaupten, bitte, dass alle amerikanischen oder New Yorker Rettungsfahrer so handeln. Ich habe nur diesen einen gesehen, aber angeblich ist das durchaus verbreitet. Wieso empfinden wir das als nicht ganz richtig? Oder finden Sie das richtig? Nicht rational ist gesehen, also auf der Basis von Berechnungen, was es kosten würde, den ins Krankenhaus zu bringen.
Das ist irgendwie respektlos.
Bitte? Also ich glaube, dass wir, also meine Vermutung zumindest, eben als Kleingruppenwesen, und ich komme noch auf zwei Phänomene zurück, vor allem Gewissen, andere, ein gewisses Gefühl entwickelt haben, nämlich des Mitleids, ein sehr wichtiges, sehr wichtiger Aspekt, der uns dann noch beschäftigen wird, nicht nur des Mitleids, sondern im Vorfeld gewissermaßen noch das Miterleben, die Fähigkeit, uns also in den hineinversetzen zu können. Und ich kann mir denken, dass im Laufe der Evolution, schon in sehr frühen Phasen unserer Evolutionsgeschichte, Schwerkranke, Schwerverletzte mit einer gewissen Behutsamkeit behandelt worden sind. Vor allem, wenn es eben um Gruppenangehörige, nicht gruppenfremde Gruppenangehörige gehandelt hat, persönlich Bekannte oder gar Verwandte, war eine gewisse Umsicht angebracht. Also nicht mit dem Fuß den umdrehen, sondern behutsam. Und das steckt gewissermaßen, würde ich vermuten, in uns noch drin und daher ist es uns etwas merkwürdig, das unangenehm, so etwas zu erleben. Eine andere Geschichte habe ich hier in Wien erlebt, vor 2 Jahren war das, oder vor 3 Jahren, an einer U-Bahn-Station, ich glaube am Karlsplatz war das, oder bei der Oper, ist eine junge Frau, vielleicht 30 Jahre alt, am Bahnsteig herumgetorkelt und man konnte den Eindruck haben, dass es nicht einfach ein normales Besäufnis ist und der da schon mehr. Und er ist da umgefallen und blieb liegen. Auch das war später Nachmittag, ziemlich viele Fahrgäste da auf dem Bahnsteig. Und die Batterie von meinem Handy war leer, ich hätte natürlich sofort die Rettung angerufen. Und ich habe mindestens 5 oder 6 Leute angesprochen, bis einer bereit war, anzurufen. Ja, komisch auch, die Ausreden von 2 oder 3, ich habe kein Handy, glaube ich heutzutage auch eigentlich kaum. Das ist so von 6 oder 7 Leuten an einer U-Bahn-Station gleich, 3 oder 4 waren es vielleicht sogar, kein Handy hatten, also das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Wieso haben die nicht geholfen? Es ist nebenbei gesagt, Nachbarschaftshilfe oder überhaupt Hilfe bei Unfällen und so weiter, sogar juristisch in unserem Recht strafrechtlich relevant. Unterlassene Hilfeleistung wird strafrechtlich verfolgt, wenn sie angezeigt wird, beziehungsweise, klar. Aber grundsätzlich ist das also unterlassene Hilfeleistung. Wieso hat er, haben 5 oder 6, sogar 7, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl in Erinnerung, sie sind einfach weggegangen, ich habe kein Handy und sie haben sich entfernt. Wie ist das möglich?
Also also ich glaube, weil sie nicht statistisch werden wollen und weil sie vielleicht eine Verurteilung getroffen haben, wenn die Frau getötet ist und sie selbst betrunken.
Also vielleicht nicht unbedingt, die Frau hat nicht verwahrlost ausgeschaut, war sogar relativ elegant gekleidet. Und nicht irgendwie, also ich habe dann gehört von jemandem, der es offenbar auskannte, dass die irgendein Rauschmittel genommen hat, also das binnen kurzer Zeit sogar tödlich gewirkt hätte. Also das, gut, das konnte man nicht natürlich vorher wissen, aber jedenfalls das wäre dann die Konsequenz. Ja, wie gesagt, warum hat die also nicht geholfen? Ich möchte jetzt nicht mich hervortun, ich habe geholfen als großer Helfer, ich habe schon zum ersten Mal gesagt, also der wahre Altruist ist der, von dem niemand weiß. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass in der Masse sich der Einzelne darauf verlässt, es wird schon jemand was tun. Sie sind skeptisch.
Ja, an sich schon, wenn man dann persönlich angesprochen wird, das ist ja auch so, dass man oft sagt, wenn er ein Unfall ist, wenn man jemanden ruft, dass man jemanden persönlich ansprechen soll und sagen soll, Sie mit dem roten Hemd, rufen Sie jemanden an, dann treten die Leute schon heraus und rufen an, in der Masse nicht. Aber wenn Sie die Leute persönlich angesprochen haben, dass Sie da noch verneinen, ist es vielleicht, weil es ihnen egal ist oder weil sie
kränkt
ist, weil sie mit ihnen
nicht. Ich muss dazu sagen, dass ja, also wir haben auch zum letzten Mal schon drüber gesprochen, was kostet ein Verhalten? Das kostet es ja nichts, wenn Sie da draußen jemandem sagen, die Währinger Straße ist die nächste Straße links und ganz kurz stehen bleiben. Aber in dem Fall, also bitte, was hätte es gekostet, anzurufen? So viele weiße Notrufe sowieso kostenlos außerdem. Und ich glaube, jeder kennt die drei Notrufnummern 122 bzw. was sie retten, 144. Und es war so, bitte könnt ihr verstehen, wie es einer drunter ist, der seinerseits ungemein eile ist, weil er zu einer todkranken Verwandten laufen muss, okay, aber das war, glaube ich, nicht so der Fall. Ich kann mir schwer vorstellen, dass alle die Leute, die da weggegangen sind, die so unter Druck waren, nicht wahr, dass sie nicht eine halbe oder eine Minute hätten anrufen können. Also ich glaube doch, es ist, ja, das wird schon irgendwer was machen, beziehungsweise auch natürlich, in der Massengesellschaft wollen wir ja oder die meisten von uns möglichst mit nichts etwas zu tun haben. Und man weiß ja nicht, wo man sich da verwickelt. Das war ein Student, der mir mal erzählt, der hatte 20.000 Schilling gefunden irgendwo oder was und brachte das auch ganz brav zur nächsten Polizeifachstube und so weiter. Und dann wurde er 2-3 Tage später von der Polizei vorgeladen. Wir dachten, es kriegt er den Finger um und es war folgendes, der Besitzer des Geldes hatte behauptet, er hätte mehr verloren und der Finder, also der Student, hätte den Rest gestohlen. Also mir hat dann der Student gesagt, er wird nie wieder, nur dass er nochmal Geld findet in dieser Größenordnung, ist eher nicht sehr wahrscheinlich, aber er zog daraus die Konsequenz, kann ich verstehen, ich werde nie wieder mich irgendwo auf irgendetwas einlassen. Denn da macht man eine gute Tat gewissermaßen, statt das Geld einzustecken und davonzulaufen, bringt er das brav und wie es sich gehört, nicht, und dann wird er noch. Und zum Glück hatte sich der Finder, dann in, also der das Geld verloren hatte, in Widersprüche verstrickt. Wer weiß, und wäre vielleicht mein Student damals sogar verhaftet worden wegen Diebstahls oder schweren Diebstahls. Und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt, weil man eben in Massengesellschaften das Verhalten von Leuten auch nicht wirklich berechnen kann, nicht genau weiß, wie wird der und der reagieren, dass man so dazu tendiert, sich möglichst auf nichts einzulassen. Aber gut, gehen wir mal zurück. In unserer Evolutionsgeschichte müssen sich zwei, also zur Gruppenbildung, beziehungsweise zur Stabilität der Gruppenbildung, zwei psychische Merkmale ausgeprägt haben, das eine, ich habe schon darauf hingewiesen und angedeutet, das Mitgefühl bzw. Mitleid oder Empathie. Das ist mir hier keine Frage, also Empathie, so wie Sympathie, Mitgefühl oder Empathie und das zweite, flankierend ein Gewissen. Fragen Sie jetzt nicht, wann das genau sich so ausgeprägt hat. Das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern im Laufe der Zeit hat sich da das Gefühl entwickelt, also wenn man etwas getan hat, was man nicht hätte tun sollen, eben ein Gewissen oder vorher schon ein Gewissen zu haben, um bestimmte Handlungen zu unterlassen. Also wenn diese beiden Komponenten, diese beiden psychischen Eigenschaften, wie gesagt, Mitgefühl bzw. Empathie und Gewissen nicht existieren würden, so darf man, glaube ich, mit Recht behaupten, wäre ein Leben in Massengesellschaften überhaupt nicht denkbar. Das heißt, ein Leben vielleicht schon auf ein völliges Chaos. Und insoweit sind hier zwei Merkmale, wie gesagt, von der Kleingruppe in die Großgesellschaften quasi übertragen worden. Nur, sind sie beide in anonymen Großgesellschaften auch zum Teil nicht mehr mit der Intensität ausgeprägt wie auf dem Niveau der Kleingruppe. Wie viel Mitleid kann ich haben für die Menschheit? Die Menschheit ist ein abstrakter Begriff überhaupt, das können wir uns darunter vorstellen, dass 7 Milliarden ungefähr, knapp 7 Milliarden Individuen, Menschheit, das sagt uns eigentlich nichts, das ist ein abstrakter Begriff. Wir sehen im Fernsehen natürlich hungernde Kinder in Somalia und was weiß ich wo, und politische Gefangene und vieles mehr. Bitte schön.
Ich wollte sagen, also ich finde, dass man auch...
Etwas lauter, bitte.
Wenn man in einer kleinen Gruppe vielleicht auch eher die Vorstellung hat, wenn einer stark ist, sind alle stark. Also dass man mehr Verantwortung
ja.
Vielleicht
auch jemanden in der Ober nicht, weil man sich denkt,
der
ist selber schuld oder der muss selbst Verantwortung übernehmen. Weil man kann ja nicht jedem helfen. Sage ich, das ist meine Meinung, aber das ist. Sie mögen recht haben. Aber grundsätzlich wissen wir, wie gesagt, wir sehen auch im Fernsehen hungernde Kinder und so weiter und dann spendieren wir halt zu Weihnachten 5 Euro. Das kostet wiederum praktisch nichts oder äußerst wenig. Nur können wir dieses ganze Leid nicht wirklich internalisieren. Ich kann nicht, das ist wiederum nur eine abstrakte Zahl, die man lesen kann, irgendwo in jährlichen Berichten von der UNESCO und so weiter. Also derzeit haben etwa 1 Milliarde Menschen nicht genug zu essen. Nicht? Und davon wiederum, ich weiß nicht, wie viele Millionen, 600, 700 Millionen, hungern buchstäblich. Das können wir uns auch schwer vorstellen, wenn wir heute sagen, ja, ich habe Hunger, dann bedeutet das normalerweise nicht, ich bin am Verhungern, sondern ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen und das vergesst es, jetzt endlich Zeit, was zu essen. Wirklichen Hunger können wir uns ja hier wohl nicht wirklich vorstellen. Na gut, das wissen wir, das sind ja so mehr oder weniger ja, gut belegte Zahlen und Statistiken. Und sie sind aber Leute, die natürlich nicht unmittelbar uns betreffen. Das ist alles weit weg. Ich würde, was Katastrophen betrifft, grundsätzlich kann man sagen, also je weiter das Mitgefühl, die persönliche Betroffenheit nimmt mit dem Quadrat der Entfernung vom Katastrophenort ab. Richtig, wenn da, wenn Sie heute hören oder lesen, in Peru ist ein Zug entgleist und da gab es 120 Tote. Ja, traurig für die Betroffenen, nur was sollen wir da jetzt machen? Wenn hingegen in ihrer Nachbarschaft etwas Kleineres passiert, ist die Betroffenheit normalerweise größer, weil es eben näher ist und wenn es auch näher, wenn man auch die Betroffenen spürt, selber vielleicht betroffen sein zu können. Wir sind ja natürlich nach wie vor Egoisten in dem Sinne, dass wir klarerweise zuallererst am eigenen Leben bzw. Überleben interessiert sind. Aber dennoch kann man sagen, also Menschen, die zumindest halbwegs psychisch normal sind, unter großer Anführungszeichen, haben das Mitgefühl und egal, ob ein Bekannter oder auch ein Fremder ist, unmittelbar irgendwo, sagen wir, überfahren wird und so weiter, hat man irgendwie ein doch momentan zumindest unangenehmes Gefühl dabei. Man fühlt sich gewissermaßen betroffen. Und wie gesagt, die Frage ist, wie weit kann diese Betroffenheit natürlich gehen? Wenn das alles weit weg ist, betrifft es uns eigentlich wenig. Das wissen die Medien alle sehr genau. Sie müssen nur ganz nebenbei mitverfolgen, welche Meldungen im Fernsehen, Nachrichten zuerst kommen und welche Meldungen wie und wie lange sie kommen und so weiter und wie lange man sich damit beschäftigt. Große Katastrophen sind immer natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien, aber das müssten wirklich große Katastrophen sein, wenn sie weit entfernt liegen. Also bei den Lokalnachrichten genügt schon, dass ein Hund jemanden gebissen hat, und das ist schon eine Meldung wert. Und da gibt es gleich dann die Diskussion um den Hundeführerschein. Aber wenn in Peru irgendwas passiert, da genügt es nicht mehr, dass da ein Hund jemanden gebissen hat. Das ist keine Meldung wert, das ist genauso wie das sprichwörtliche Fahrrad, das in Peking umgefallen ist, wird man hier nicht registrieren. Aber ja, so zum Glück 120 Tote in Peru zum Beispiel, ja, das wäre schon eine Meldung wert. Besser war natürlich der Tsunami vor 5 Jahren mit 250.000 Toten. Das geht nicht, also da kann man dann tagelang schon darüber berichten. Gut, aber ich möchte da jetzt nicht so sehr abgleiten. Mit einem Mitgefühl sind wir grundsätzlich ausgestattet. Das findet man übrigens auch schon in Ansätzen bei anderen Primaten, Schimpansen vor allem. Die sind auf der einen Seite eben mit solchen psychischen Merkmalen genauso ausgestattet wie mit Grausamkeiten, die den Menschen sehr nahe kommen. Ja, und dann das Gewissen. Ich behaupte natürlich auch, und da bin ich nicht der Einzige, es gibt allerdings Menschen, die haben kein Gewissen. Würden Sie mir da zustimmen? Oder hat jeder ein Gewissen? Beziehungsweise, was heißt überhaupt Gewissen? Das ist einer jener Begriffe, die wir immer wieder mehr oder weniger unreflektiert verwenden. Jemand hat ein gutes Gewissen, andere hat ein schlechtes Gewissen. Ja, das kann man leicht definieren, ganz einfach. Das Gefühl, für eine bestimmte Handlung verantwortlich zu sein oder verantwortlich gemacht werden zu können. Ja, und wie gesagt, ich behaupte, es gibt Menschen, die haben dieses Gefühl nicht, die haben kein Gewissen. Oder sind sie der anderer Meinung? Okay, also ich sehe Zustimmung. Was eine Frage der Rahmenumstände ist. Und wenn wir so denken, dass die Kinder, die in den Slums von Großstädten in Afrika, Südamerika und Asien aufwachsen, Straßenkinder, dass von denen natürlich das Gewissen sich im Laufe ihrer Entwicklung wenig bis überhaupt nicht ausprägt. Die kennen ja nichts anderes als Mord und Totschlag oder Gewalt und so weiter. Warum sollen die dann so handeln, wie es bestimmten moralischen Prinzipien, wir kommen drauf, Moral noch zurück, entspricht. Im Dritten Reich gab es Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann bei den Nürnberger Prozessen vor Gericht gestanden sind und die nicht eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass ihr Handeln nicht richtig war, KZ-Aufseher und so weiter. Okay, einige haben das eingesehen, sicher, aber es gab einige, denen war das überhaupt, zu dem allenfalls bedauert, dass der Krieg verloren ist, aber nicht bedauert, was sie anderen Menschen angetan haben. Das heißt also, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen, die sehr tief in uns verwurzelten, wie gesagt, evolutionsgeschichtlich entstandenen psychischen Merkmale des Mitgefühls und des Gewissens reduziert oder sogar außer Kraft gesetzt werden können. Und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, nämlich einer biologischen, evolutionsgeschichtlich entstandenen psychischen Vorgabe und spezifischen sozialen Randbedingungen, die diese Vorgabe gewissermaßen unterdrücken oder überhaupt gleichsam auslöschen. Und das ist eine Folge der anonymen Großgesellschaft. Wie weit kann unsere Hilfe anderen gegenüber reichen? Wir haben das Thema auch schon zum letzten Mal kurz angeschnitten. Wenn es nichts kostet oder wenig kostet, haben die meisten von uns kein Problem, jemandem zu helfen. Mit der Hilfe hat ja 1000 Gesichter. In vielen Situationen können wir jemandem Hilfe leisten, empfangen und umgekehrt ständig Hilfe im kleinen Bereich. Das ist eigentlich vollkommen klar und nicht weiter bemerkenswert. Nur wie gesagt, stoßt der Mensch im Allgemeinen mit seiner Hilfsbereitschaft natürlich an Grenzen. Und die Grenzen sind umso schärfer, je mehr sich der Einzelne in der Anonymität bewegt. Und auch nicht sicher sein kann, inwieweit der Hilfe umgekehrt empfangen wird. Nicht? Man möchte ja nicht ständig Leuten helfen, ohne irgendwas irgendwann davon zu haben. In der Regel zumindest hilft uns das Mitgefühl, die Fähigkeit zum Mitgefühl und zum Gewissen, bestimmte Handlungen zu unterlassen oder eben bestimmte Handlungen durchzuführen, zum Beispiel Hilfeleistung bei Unfällen und so weiter. Niemand natürlich erwartet von Ihnen, dass Sie da, wenn Sie nicht kundig sind, einem Verletzten erste Hilfe leisten. Das ist in gewissen Fällen sogar angezeigt, das nicht zu tun, weil sonst stirbt er vielleicht umso schneller. Aber zumindest eben die Rettung rufen oder das Überwiegen, Hilfe rufen und so weiter. Aber so sehr diese Bereitschaft, wie gesagt, auch im Allgemeinen bei uns ausgeprägt ist, und das Beispiel vorher mit der U-Bahn und unter den angeblich nicht existierenden Handys deutet darauf hin, dass die anonyme Masse dieses Gefühl minimieren kann, reduzieren oder vielleicht überhaupt ausschalten kann. Was geht es mir eigentlich an, warum soll ich da, wie gesagt, mich in irgendwas verwickeln? Weil die Situation mehr oder weniger unüberschaubar ist. Die weißen Werter sind, die da Hilfe braucht und so weiter. Und dann ist es so, dass in manchen Großstädten, noch nicht bei uns zum Glück, aber in amerikanischen Großstädten, kann jemand, der da auf dem Boden liegt, nur Krankheit oder Ohnmachtsanfall vortäuschen, um zu warten, bis jemand über ihn beugt, damit er den dann beraubt. Das ist alles schon da gewesen. Ja, wie kann er mich dann darauf verlassen? Dann am besten, wie gesagt, man lässt sich auf nichts ein. Natürlich, wenn man das jetzt konsequent durchziehen würde, dann wieder würde unsere Gesellschaften zusammenbrechen. Wenn ich mit niemandem etwas zu tun haben möchte, außer mit ein paar ganz wenigen Leuten, dann wäre eine Großgesellschaft überhaupt nicht möglich. Gut, halten wir also fest, Gewissen, Mitgefühl sind sehr alte Verhaltensantriebe, psychische Merkmale, die aber in der Kleingruppe sehr gut funktionieren, in der anonymen Masse nur noch bedingt oder unter bestimmten ideologischen Rahmenbedingungen, Drittes Reich beispielsweise, überhaupt ausgeschaltet werden können. Damit kommen wir endlich dann zu Fragen der Moral. Was ist das moralische, unmoralische Handeln? Verschiedene der schon früher, noch bevor überhaupt jemand über Moral oder Unmoral, über Gut und Böse nachgedacht hat, verschiedene schon vorher etablierte Verhaltensweisen können wir im Nachhinein als moralisch oder unmoralisch bezeichnen. Also Kooperation, das Prinzip der Gegenseitigkeit, wie gesagt, sogar bei Wölfen und anderen Tieren ausgeprägt, bewerten wir dann a posteriori gewissermaßen als moralisch richtig. Es ist richtig, mit Leuten zu kooperieren. Es ist falsch, Leuten entgegenzuarbeiten. Es ist richtig, Hilfe moralisch richtig, Hilfe zu leisten, moralisch falsch, Hilfe zu unterlassen. Da wir, bevor überhaupt jemand uns da Moralvorschriften machen muss, oder bevor Immanuel Kant oder sonst wer den erhobenen Zeigefinger hebt und sagt, das darfst du tun, das soll ich tun und so weiter, haben wir in unserer psychischen Grundstruktur auch gewisse Bewertungen. Wir wissen intuitiv, was moralisch richtig, was moralisch falsch ist. Wir gehen in der Entwicklung, also als Individuum beginnt das Kind natürlich mit einem kindlichen Egoismus, wie das der Schweizer Psychologe Piaget genannt hat, ein kindlicher Egozentrismus. Das Kind lernt allmählich, dass es nicht alleine da ist, dass andere auch da sind. Und nicht nur das, dass auch die anderen Bedürfnisse haben, dass sie berücksichtigt werden müssen, dass das Kind nicht das Einzige auf der Welt ist und nicht alles fordern kann. Das stellt sich normalerweise unter mehr oder weniger günstigen Umständen bei Kindern im Laufe der ersten oder ja so 5., 6., 7., 8. Lebensjahr ein. Wie gesagt, die Straßenkinder von Bogotá oder von Kairo können diese Entwicklung leider in der Regel nicht nachvollziehen. Also beginnen wir mit einem kindlichen Egozentrismus und kommen allmählich zu dem, was man dann einen sozial verantwortungsbewussten Menschen, vielleicht etwas hochtrabend gesagt, nennen könnte. Und daher können wir, wie gesagt, da hätte niemand ein Buch über Ethik schreiben müssen, hätten wir trotzdem gewisse Bewertungskriterien, was moralisch richtig, was moralisch falsch ist. In der Regel zumindest. Es gibt dann Dilemmas, über die ich hier nicht weiter reden möchte. Das war Gegenstand der Vorlesung vom letzten Wintersemester, Bioethik und so weiter. Aber in der Regel können wir ganz gut beurteilen, wie sich jemand, ob sich jemand moralisch richtig oder falsch verhält. Wenn jemand eine alte Dame überfällt und ihr die Rente wegnimmt, brauchen wir keine Begründung, warum wir meinen, dass das moralisch falsch ist. Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt dann Grenzfälle, die Älteren unter Ihnen erinnern sich wahrscheinlich an den Mann mit dem Koffer, den Bela Rabenbauer, der vor Jahrzehnten im ÖVP-Parlamentsclub, also für die, die den nicht kennen, wurden nicht mehr, er lebt aber noch, hatte, ich glaube, 10 Millionen Schilling, damals eine gewaltige Summe, mit einem Koffer abgestellt, als Parteispende, ist eine undurchsichtige Geschichte. Seither hieß er dann auch der Mann mit dem Koffer, für Leute meiner Generation, da ist das, ja, der Mann mit dem Koffer, das ist ein Schlagwort geworden. Der war überhaupt ein Spezialist und hatte so unter anderem einen arabischen Ölscheich um 100 Millionen geprellt, eine Versicherung um 150 Millionen Schilling betrogen und so weiter und so weiter. Er war dann auch immer wieder nicht auf freiem Fuß, einmal in Thailand, in Bangkok eingesperrt, der war ja weltweit aktiv, also ein internationaler. Und da wurde eines Tages von Bangkok nach Wien mit dem Flugzeug transportiert, um hier den Rest seiner Haftstrafe abzusitzen. Und da ist Folgendes Interessantes passiert. Also in Bangkok war es offenbar heiß, in Wien war irgendwann im Herbst oder Frühjahr kalt, und der ist in kurzen Hosen ausgestiegen aus dem Flugzeug in Begleitung von zwei Polizisten. Am nächsten Tag gab es in einigen Zeitungen Leserbriefe von empörten Mitreisenden, dass man den bei der Kälte da in kurzer Hose da aufschnitt. Warum hat man denn also Mitleid für einen rechtskräftig mehrfach verurteilten Großbetrüger? Jetzt haben Sie ja zwei Extreme. Die alte Dame, der jemand die Rente wegnimmt, eindeutig eine Sauerei. Versicherungsbetrug in der Höhe von 150 Millionen Schilling oder ein arabischer Ölscheich zu betrügen, das bewerten offenbar viele von uns völlig anders. Auch wenn die Dimensionen ganz andere sind. Aber da denkt man sich, ja, mit so einer Versicherung, normalerweise eine mächtige Institution, gegen die der Einzelne machtlos ist, und also da zahlt man jahrelang brav Versicherungsbeiträge und dann kommt es endlich zum Schadensfall, dann zahlen die nicht, weil sie auf irgendwas Kleingedrucktes hinweisen und haben ihre Anwälte, gegen die man schwer irgendwas machen kann, und dann muss man halt zur Kenntnis nehmen. Ja. Und dann gibt es aber jemanden, der schafft gerade so eine Institution, gegen die man sich machtlos fühlt, als Einzelner, um einen gewaltigen Betrag zu betrügen. Das muss ein genialer Mann sein. Übrigens hat sich der dann auch später noch um das Amt des Bundespräsidenten in Österreich beworben. Okay, das hat er dann nicht mehr geschafft. Aber immerhin, ich glaube, so 10.000, 20.000 Stimmen hat er bekommen. Sympathisanten hatte er. Also, das heißt auch schon, dass wir durchaus mit zweierlei Maßstäben messen, dass unsere intuitive Bewertung von richtig und falsch im moralischen Sinne von gut und böse nicht objektiv ist. Warum hätten dann sonst Leute Mitleid haben können mit einem Großbetrüger? Hätte natürlich der Herr Rabenbauer seiner eigenen Großmutter die Rente weggenommen oder wäre sogar Kinderschänder gewesen und als solcher bekannt, dann wäre die Reaktion völlig anders. Da bin ich also die Mehrzahl, fast alle hätten gesagt: Na gut, also bitte kurze Hose, das geschieht ihm recht, oder noch Schlimmeres müsste ihm passieren. Ja? Also wir bewerten natürlich unterschiedliche Taten, ich möchte sagen zum Teil durchaus mit Recht, nach unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Es gibt Kriminelle, Sprecher und so weiter, die nie einen kleinen Greifsalaten bestehen würden. eine Bank überfallen? Sehr wohl. Und dann kommt hier auch noch etwas dazu, das Phänomen der Anonymität. Der Herr Rabelbauer, um mit dem Beispiel zu bleiben, hat ja niemanden offenbar unmittelbar persönlich geschädigt. Und er hat niemanden überfallen und denkt, da was weggenommen, sondern mächtige Institutionen, mehr oder weniger undurchschaubare, beziehungsweise eben den arabischen Ölscheich, der ja seinerseits keines Mitleids bedarf, sollte man meinen. Und das ist der sogenannte, ich möchte das als Robin Hood-Effekt bezeichnen. Sie kennen natürlich die Geschichte Robin Hood, das ist ein Dieb, aber wem gestiehlt er? Sehr reiche Leute, die vielleicht ihrerseits auf dubiose Art und Weise zu ihrem Vermögen gekommen sind, und noch dazu verteilt er das Diebsgut zumindest teilweise unter Bedürftigen. Ja, denn der wurde dann wieder völlig anders. Und dieser Robin Hood-Effekt spielt bei vielen solcher Taten, Handlungen, Großbetrügereien und so weiter eine ganz wichtige Rolle. Es gab einen Film vor 10 oder 15 Jahren, ganz lustig, in dem ein junges Pärchen, Studenten, eine Bank überfallen, aber aus höheren Motiven. Die Großmutter, der eine war schwer krank oder wollte ihr so helfen und haben dann 100.000 Schilling oder irgendwas erbeutet. Und das Ganze beobachtete ein pensionierter Polizist, der gleichzeitig bei der Bank einen Kredit aufnehmen wollte, um seinem Enkel sein Studium zu finanzieren. Der Bankbeamte, der Schalterbeamte hat aber den Kreditantrag abgelehnt und hat überhaupt, also in dem Film hat eine widerliche Figur gespielt. Dann hat der Polizeibeamte, der pensioniert, der sich die Gesichter der beiden Bankräuber gemerkt und hat sich in der Stimme erkannt, wie auch immer, hat sich dann ausgeforscht, nicht aber um sie anzuzeigen, sondern um ihnen zu sagen, wie sie es gemeinsam zum Tritt der nächsten Bankraub machen werden, und zwar viel effektiver und auch so, dass mehr herausschaut. Sehr sympathisch. Ich glaube, kaum ein Zuseher, der ein lustiger Film war, also keine Tragödie, es kam auch niemand persönlich zu Schaden. Ein ganz interessanter Effekt. Der Bankangestellte war eigentlich die widerliche Figur, nicht wahr? Und man sollte die Bank eigentlich berauben, wenn sich die so verhalten, gegenüber einem Pensionisten, der einen Kleinkredit aufnehmen wollte, wo Banken, heutzutage weiß man das alles viel besser, Milliarden verspekulieren und sich dann so verhalten. Also, nicht alles objektiv gesehen, also ein moralischer Rigorist beispielsweise, wie Kant einer war, das ist alles falsch. Das ist sowieso, da gibt keine Sympathie, die haben falsch gehandelt. Aber das ist dann schon eine moralphilosophische, ja idealisierte geradezu Betrachtungsweise, rein emotional oder im Vorfeld rationaler Reflexionen. Sie erinnern sich an den rationalen, vorbewussten Apparat, der gilt nicht nur für die Wahrnehmung der Außenwelt, der gilt auch für das Wahrnehmen von Gut und Böse, Recht und Unrecht, dass dieser Apparat uns, wie gesagt, im Vorfeld jeder moralphilosophischen Überlegung so irgendwie hindurch manövriert in der Bewertung, was ist gut, was ist schlecht, was ist moralisch gerechtfertigt und was nicht. Und gelegentlich, eben, wie diese Beispiele zeigen, kommt man natürlich dann, wie gesagt, intuitiv zu der Überzeugung, eigentlich, wenn das auch nicht richtig war und auch strafrechtlich falsch und verboten, haben die doch irgendwie unsere Sympathie verdient. Also es hängt ab davon, ob jemand persönlich geschädigt wird, beziehungsweise in welchem Ausmaß. Und wenn es nicht überschaubar ist, nicht wahr, vor allem eine Großbank, die wird, also ich glaube nicht, dass einer von Ihnen, wenn er hört, es wurde eine Bank überfallen, okay, niemand wurde erschossen, dass sie da besonders traurig sind und irgendwie dann nicht schlafen können, weil sie Angst haben, dass es die Bank irgendwie pleite gehen wird oder Schwierigkeiten kriegen. Also ich habe da offen gesagt keine besonders großen emotionalen Belastungen, wenn ich höre, eine Bank wurde überfallen. Und was anderes, wie gesagt, es wird mein Nachbar überfallen, ein alter Mann, der da über die Straße geht und wird da verprügelt, das ist natürlich emotional belastet. Ja, in Kleingruppen gab es ja das alles nicht. Und da war auch die unmittelbare soziale Kontrolle. Solange wir als Jäger und Sammler in Kleingruppen gelebt haben, wenn da jeder jeden bestohlen hätte in der Gruppe, dann wäre die Gruppe ja zusammengebrochen, das haben wir schon gesagt. Da war Kooperation nach innen angesagt und man kannte auch unmittelbar alle Beteiligten. Man musste nicht in die Steinzeit zurückgehen, auch noch in kleinen, überschaubaren Dorfgesellschaften funktionierte das bis in jüngster Zeit noch und auch heutzutage noch mehr oder weniger abgelegenen Orten, wo nur 100 Leute oder noch weniger wohnen. Da ist das Prinzip nach wie vor, da sind diese Prinzipien nach wie vor natürlich ausgeprägt und funktionieren. Also was ich sagen wollte, der lange Rede, kurzer Sinn zunächst einmal, dass wir für Moral, für moralisch richtiges Verhalten bzw. Handeln keine abstrakten Richtlinien eigentlich bedürfen, zunächst einmal, sondern aufgrund unserer Evolutionsgeschichte ohnehin schon im Voraus, wie gesagt, eine halbwegs günstige kindliche Entwicklung vorausgesetzt, ganz gut beurteilen können, was richtig und was falsch ist im moralischen Sinne. Aber eben nicht objektiv. Nehmen wir das Phänomen der Lüge. Zu Lüge ist moralisch falsch. Das hat man uns ja im Vorhinein gepredigt, man soll niemanden belügen. Hingegen behaupte ich, dass es keine Menschen gibt, der nie gelogen hat. Und wenn es einen gibt, der ständig die Wahrheit gesagt hat, dann geht es ihm sicher heute sehr schlecht. Da gab es auch einen Film vor 30 Jahren, der Mann, der einen Tag lang die Wahrheit sagte, am Abend war der erledigt. Naja, klar, kann man jedem die Wahrheit ins Gesicht sagen, wenn sie alle ihre Freunde ganz objektiv nicht wahr, genau sagen würden, so und so, das und jenes, hätten sie keine Freunde mehr wahrscheinlich, oder in einer kurzen Zeit nicht. Es sei denn, es handelt sich um eine Rettungsaktion, da müssen sie dem also die blanke Wahrheit ins Gesicht sagen, wenn es passiert Schlimmeres. Aber sonst, das ist auch nicht ratsam, einer alten Tante, vor allem wenn eine Erbschaft vielleicht erwartet werden darf, zu sagen, mein Gott, du schaust hässlich aus, obwohl das der Wahrheit entsprechen würde, okay, hässlich ist auch wieder ein subjektiver Begriff. Ja, besser, man macht ein Kompliment, die weiß dann genau, das ist eine Übertreibung, aber es schadet nicht, es schadet niemandem, es vermittelt allen Beteiligten ein angenehmes Gefühl. Also Lügen ist unmoralisch, dennoch können wir auf Lügen nicht verzichten. Ich würde auch niemandem raten, der zum Beispiel einen neuen Arbeitsplatz hat, sich lange darum bemüht hat und am zweiten Tag gleich eine Stunde zu spät zur Arbeit erscheint, dann die Wahrheit zu sagen, dass er einfach verschlafen hat. Das wäre blöd. Das sollte sagen, also etwas griffigere, glaubwürdigere Ausreden. Straßenverkehr ist eine ganz gute Ausrede, auch schlecht Wetter oder was weiß ich. Aber die Wahrheit zu sagen, ich habe einfach verschlafen, Konsequenzen haben. Und da können Sie sich selber, das muss ich hier jetzt nicht des Langen und des Breiten ausführen, hunderte Beispiele ausdenken, in denen, also Beispiele für Situationen, in denen es nicht ratsam ist, die Wahrheit zu sagen. Kant hat behauptet, also man muss immer, Lüge ist grundsätzlich moralisch falsch. Oder noch rigoroser war zum Beispiel Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, der meinte, man darf nicht einmal Einbrecher belügen. Also etwa ihnen zu sagen, ja, das habe ich nicht, man muss allen die Wahrheit sagen. Also ich meine, das ist kontraproduktiv. Das ist gegen grundlegende biologische Prinzipien, biosoziale Prinzipien gerichtet. Und es dürfte auch wenige Menschen geben, die so eine Forderung, so eine moralische Forderung wirklich erfüllen würden oder erfüllen könnten. Das ist Einbrechen, die Wahrheit zu sagen oder ihnen vielleicht auch noch zu helfen, das ist doch etwas pervers. Es gibt andere Situationen, in denen es nicht angezeigt ist, die Wahrheit zu sagen, wenn ich jemanden kenne, der schon drei Herzinfarkte hinter sich hat und dazu neigt, sich aufzuregen bei jeder Kleinigkeit, Na, da werde ich denn lieber nicht die Wahrheit sagen über irgendeine problematische Situation, die sich da ergeben hat. Da ist es sogar aus humanen Gründen angezeigt, den anzulügen. Das ist alles in bester Ordnung, auch wenn das nicht stimmt. Also, wie gesagt, Situationen, wo sich die Lüge lohnt oder wo sie angezeigt ist, finden wir genug. Wieso kam dann jemand auf die Idee, die Lüge zu verbieten? Waren das lauter Phantasten wie Augustinus oder wie Kant, der da im damals verschlafenen Königsberg gelebt hat und nicht im heutigen New York oder ähnlichen sozialen Gebieten? Oder wie konnte jemand auf diese Idee kommen? Waren das lauter Spinnen? Oder woher kommt das überhaupt? Und dass Lüge moralisch negativ besetzt ist, obwohl, wie gesagt, sie sozial in vielen Situationen angezeigt ist. Naja, es kommt wiederum daher, dass ursprünglich in Kleingruppen die Lüge sehr wohl negative Konsequenzen haben konnte. Und es angezeigt war, stets die Wahrheit zu sagen. Als Prinzip der Verlässlichkeit gewissermaßen. Man musste sich ja auf den anderen verlassen können. Und das hat sich dann, wie gesagt, fortgesetzt und wurde verstärkt, nämlich zu einem Moralprinzip erhoben, obwohl die Situationen zum Teil überhaupt nicht mehr die der Kleingruppe sind, sondern völlig andere, in denen sich noch einmal die Lüge sogar auszahlt. Naja, wenn wir genau hinschauen, jetzt verschiedene Völker und Kulturen, nicht nur jetzt das Christentum oder die christlich-jüdische Tradition und Moralphilosophie, auch in anderen Kulturen, dann denken sie an Lügeverbot, obwohl die genauso lügen. Wenn man genau hinschaut, bedeutet ja dieses Verbot, dass man die engsten Angehörigen, Gruppenmitglieder nicht belügen soll. Na, außerhin darf man es. Wie gesagt, außer so ein moralischer Egoist wie Augustinus, das nicht einmal fremde Diebe darf man belügen. Abgesehen, das ist eine Ausnahme. Ansonsten haben sie in allen Kulturen, nach innen ist das gerichtet, aber nicht nach außen. Ein zweites, die Lüge ist ja noch ein relativ harmloses Phänomen, beziehungsweise zum Teil ganz lustig. Weniger harmlos ist das Phänomen des Tötens, beziehungsweise eben jetzt das Tötungsverbot. Es ist moralisch falsch, sich jemanden zu töten, das ist uns klar. Und auch dazu hätten wir keine Moralprinzipien bedurft. Die allerwenigsten von uns würden jemanden, sind in der Lage, jemanden anderen zu töten. Und tatsächlich ist das Tötungsverbot universell. Es gibt keine Kultur, soweit ich weiß, keine Gesellschaft, in der es nicht ein Tötungsverbot gäbe. Das Alte Testament kennt ja, du sollst nicht töten. Aber auch hier bei näherer Hinsicht zeigt sich, dass das Verbot auch wieder nur nach innen gilt. Lesen Sie das Alte Testament, das ist soziobiologisch ganz interessant, auch wenn Sie nicht daran glauben, was drin steht. Nicht, wenn es da heißt, ihr sollt hinziehen, das ist sehr schlampig zitiert, sollt die und jene Völker unterdrücken, ihre Frauen sollt ihr heimführen, ihre Kinder erschlagen und so weiter. Da ist es offenbar nichts mehr mit dem Tötungsverbot, sondern umgekehrt Tötungsgebot. Das haben sie auch in Kriegssituationen und so weiter, da wird das ein universelles Moralprinzip völlig außer Kraft gesetzt. Der Feind soll ja getötet werden. Oft natürlich sogar aus ideologischen bzw. bloß moralischen Prinzipien, bloß deswegen, weil er ein anderes Wertesystem vertritt. Und da haben wir auch die Wurzeln dessen, was ich schon vorhin gesagt habe, was man als Doppelmoral bezeichnen könnte. Das rührt genau daher, nicht wahr, dass wir ursprünglich in Kleingruppen gelebt haben und alles, was sich an sozialen Grundprinzipien etabliert hat, hat sich, wie betont, in solchen Gruppen etabliert und gilt nicht mehr nach außen. Sodass es keine objektive Moral gibt, aber das ist zunächst mal eine Behauptung, über die wir noch später uns unterhalten werden. Moralprinzipien können, das können wir allerdings gleich festhalten, völlig außer Kraft gesetzt werden, wenn es sich um das Handeln gegenüber Gruppen Fremden handelt. So sind das ja heutzutage, wenn Sie an Kriege denken, natürlich nicht mehr kleine Gruppen, die sich da bekämpfen von jeweils 20 oder 30 Individuen, sondern es sind Staaten, es sind abstrakte Gebilde, es sind also eine eigene Militärmaschinerie und so weiter. Und wie kommt es, dass ein Kleingruppenwesen wie der Mensch imstande ist, überhaupt solcher ideologisch motivierter Kriegführung und so weiter zu folgen? Woher kommt überhaupt die Begeisterungsfähigkeit einer großen Zahl von Menschen für Kriege und so weiter und so weiter? Das dürfte es eigentlich auch nicht geben, wenn die ursprünglichen Prinzipien der Kleingruppe festgefügt werden, was gehen uns denn da die anderen überhaupt an? Warum sollen wir da jetzt für eine Ideologie, für eine Idee, für einen Staat Krieg führen, überhaupt nicht einzusetzen? Da ist etwas passiert, was man als Bildung von Pseudofamilien bezeichnen kann. Die Pseudofamilie ersetzt oder ergänzt in der Massengesellschaft die Kleingruppe. Und das basiert auf einem Gefühl, das man sehr leicht belegen kann, dem sogenannten Wir-Gefühl. Wir und die anderen. Ja, das ist eigentlich komisch, bemerkenswert bei internationalen Sportveranstaltungen. Und da heißt es zum Beispiel, der Fußball, Deutschland spielt gegen Spanien. Das ist eigentlich absurd. Wir spielen 11 sind das und auf der einen, 11 auf der anderen Seite, nicht Deutschland gegen Spanien. Was soll der Schwachsinn, wenn man es genau betrachtet? Es sind genau 22 Leute, die gegeneinander spielen, nicht mehr und nicht weniger. Alle übrigen schauen bloß zu. Und wenn dann die eine Mannschaft gewonnen hat, heißt ja, wir haben gewonnen. Und dann plötzlich alle 80 Millionen Deutsche oder 83 Millionen haben gewonnen. In Wirklichkeit sind nur 11 Leute gelaufen, wie verrückt. Das ist merkwürdig. Aber das ist die Erweiterung, die abstrakte, unreflektierte Erweiterung des in der Kleingruppe etablierten Wir-Gefühls. Und nachdem ja niemand das Sprichwort der fünfte Rad im Wagen sein möchte, sondern irgendwo dazugehören will, ist es gar nicht so unverständlich, dass, wie gesagt, auch über die Kleingruppe hinaus in der anonymen Masse sich dann so etwas wie Pseudofamilien bilden, die natürlich mit Familie im engeren Sinne nichts mehr zu tun haben, aber das Gefühl verstärkt, ja, da gehören wir dazu. Und das beruht eben auf dem, auf der Eigenschaft des Miterlebens. Ja, dass da also Millionen Fernsehzuschauer bei einem Fußballspiel da mitzittern, mit dieser Elfe da herumlaufen, wäre ja rational nicht ganz nachvollziehbar, wenn es eben nicht dieses Gefühl des Miterlebens gäbe und sei es auch nur vor dem Fernsehapparat. Und das kann erweitert werden, wie gesagt, zu einem positiven Gefühl, zumindest im Abstrakten gewissermaßen, dass da nicht mehr nur 20 oder 30 Leute umfasst, sondern gleich die ganze Nation. Und das hat natürlich auch seine Kehrseite. Fußballspiel ist ja vergleichsweise harmlos, vor allem solange die Leute nur zu Hause vor dem Fernseher zuschauen. Da kann nicht sehr viel passieren, außer sie zertrümmern den eigenen Fernseher aus Wut, aber das geht uns nichts an. Weniger lustig ist es natürlich, wenn die gleiche Begeisterung sich überträgt auf politische Führungsfiguren wie Adolf Hitler oder ähnliche Schwerkriminelle. Die es dann genauso gut schaffen, auf der Basis des Miterlebens und auf der Basis des Gefühls zu einer Pseudofamilie zu gehören, die Massen zu mobilisieren. Dass das möglich war und möglich ist, brauche ich nicht weiter auszuführen bzw. zu begründen. Da müssen Sie sich nur gelegentlich Dokumentarfilme anschauen, etwa als Hitler in Österreich einmarschiert ist. Es war ja nicht so, dass er das Land besetzt hätte oder eine kriegerische Aktion gegen Österreich gesetzt hätte, sondern er ist einmarschiert Und von Linz bis Wien standen die Leute spalier und haben ihm zugerufen, also hey, wir kommen und so weiter, diese Mobilisierung von Massen, da muss ja was passiert sein, und das ist einiges passiert natürlich. Und auf, wie gesagt, auf der Basis der Eigenschaften, die wir haben, miterleben noch einmal, Mitgefühl, das Gefühl, irgendwo dazuzugehören und so weiter, auf dieser Basis sind eben auch dann katastrophale Verhaltensweisen, katastrophale Massenerscheinungen eben bis hin zu Kriegen und so weiter möglich. Und das ist ein Phänomen, das auch Sozialwissenschaftler und Psychologen, die auch weniger mit Evolutionstheorie zu tun haben, unter dem Ausdruck In-Group-Out-Group-Differentiation, also innerhalb und das sinngemäß übersetzt, das Unterscheiden zwischen innen und außen. Die eigene Gruppe, zunächst die eigene Kleingruppe und dann eben auch fortgesetzt bis zum eigenen Land und so weiter. Und die anderen. Sie erinnern sich vielleicht an das somalische Sprichwort, das ich zum letzten Mal am Ende zitiert habe, nicht? Also ich und Somalia gegen die Welt, mein Clan gegen Somalia und so weiter. Eine abgestufte Form des Gefühls des Dazugehörens. Man kann davon ausgehen, dass in braver Vorzeit, und ich habe es ja angedeutet, verschiedene der Prinzipien, die wir dann später als moralisch richtig bezeichnet haben, nur für die eigene Gruppe Gültigkeit hatten, nicht für eine andere Gruppe, die da zufälligerweise vorbeizog, da wir schon durchaus Konflikte oder zumindest Skepsis gegeben haben. Was man nach innen, sich nicht schickt oder was man nach innen nicht tun soll, darf oder soll man sogar nach außen tun. Und das sind die Wurzeln des Freund-Feind-Denkens, das man dann auch ideologisch natürlich entsprechend verstärken kann. Es ist nicht schwer, Menschen von klein auf beizubringen, die oder die sind unsere Feinde. Das können wir uns vielleicht nicht so leicht vorstellen, weil keiner von uns in einer Zeit aufgewachsen ist, in der es gang und gäbe war, den Unterschied ganz strikt zu treffen. Oder in einem Land jetzt, wo es auch gang und gäbe, in Israel denken, Palästina und so weiter, da wachsen Kinder im Vorhinein schon mit diesem Feind-Freund-Schema auf. Da wird im Vorhinein schon gesagt, die dort drüben, das sind unsere Feinde, und dann wird gelegentlich tatsächlich auch geschossen und so weiter, und dann wird vollkommen klar, und dass die dann den Eindruck haben müssen, ja, das sind Feinde. Ein Erlebnis aus meiner Kindheit, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, man hat es mir erzählt, ich habe vor dem Haus oder hinter dem Haus meiner Eltern gespielt, und da kam ein Mann, der von Geburt an irgendwelche Bewegungskoordinationsstörungen hatte, noch dazu war ihm im Zweiten Weltkrieg, hatte man eine Mine, einen Arm abgerissen, und ich soll ja so ganz erschrocken ins Haus hineingelaufen sein. Ich bin vor ihm erschrocken, weil der da so komisch und Anführungszeichen daherkam. Hätte meine Mutter oder meine Großmutter, ich weiß nicht mehr, wer da unmittelbar zu Hause war, mir gesagt, ja, also, der ist gefährlich, das sind unsere Feinde, die gehören, der hat der Hitler zu vergasen vergessen, hätte das zunächst natürlich geglaubt. Ganz klar. Hingegen wurde mir gesagt, nein, also das ist ein bedauernswerter Mensch, der tut ja nichts, dem war das selber peinlich, dass ich vor ihm erschrocken bin. Aber man stellt sich, wie gesagt, die umgekehrte Situation vor, man wird täglich dann mit bestimmten Menschen, die irgendwie anders sind, und das ist ja austauschbar, nicht? Sie können ja alle verschiedene Menschengruppen diskriminieren bzw. zu Feinden erklären, je nach Ideologie. Wir werden also Kinder im Vorhinein immer hören, ja, das sind unsere Feinde, und da ist genau die Grenze, die dort drüben, die müssen wir eigentlich eliminieren. Wenn man so aufwächst, dann kann man auch, wenn auch nicht gutheißen, so zumindest nachvollziehen, dass dann Menschen auch bis ins Erwachsenenalter mit Hass erfüllt sind und kaum noch irgendwelche Argumenten zugänglich sind. So entstehen dann ja auch verschiedene nationale und Konflikte zwischen Staaten und religiösen Gruppen. Am Ende weiß dann zwar kaum noch jemand, worum es überhaupt geht, Aber das Freund-Feind-Schema ist dermaßen stark zementiert, dass es fast keinen Ausweg mehr daraus gibt. Es gibt also verschiedene Formen des Zentrismus, sozusagen wieder in abgestufter Form. Wir haben gesagt, es gibt den kindlichen Egozentrismus, also der, das Kind bezieht alles nur auf sich selber. Und wir alle sind, so wie andere Lebewesen, zunächst einmal Egoisten, naturgemäß in erster Linie darauf bedacht, selber zu leben bzw. zu überleben. Und da kommt auf der nächsten Stufe der Zentrismus der eigenen kleinen Gruppe. Und das können Sie dann weiter fortsetzen bis hin zu Nationalismus oder Eurozentrismus, Amerikanismus, was auch immer Sie wollen. Wo es dann um sehr große Einheiten geht, die dann aber auch gewissermaßen als Zentrum aus der jeweiligen Perspektive wahrgenommen und entsprechend auch den anderen gegenüber abgegrenzt werden. Das ist sehr gefährliche Dinge natürlich, die auch von der Weltpolitik permanent bestätigt werden in ihrer Gefahr. Und hier liegen auch die Wurzeln von Fremdenfeindlichkeit, die verschiedene Stufen wiederum hat. Zunächst mal eine völlig neutrale, wo ich dann auch noch nicht von Fremdenfeindlichkeit reden würde, sondern nur von Fremdenvorsicht. Das ist in uns eingebaut, das ist nichts Schlimmes, das ist völlig neutral. Vorsicht walten zu lassen vor allem Fremden, allem, was wir nicht kennen. Das muss nicht nur ein Mensch sein, das kann auch ein unbekanntes Tier sein, was immer. Da ist Vorsicht geboten. Das ist ja ein biologisch durchaus begründeter Imperativ. Und das hat mit Fremdenfeindlichkeit noch gar nichts zu tun. Eine gewisse Vorsicht, nicht wahr? Die durchaus geboten erscheinen, man weiß nicht, wie der reagieren wird, wir können nicht berechnen und so weiter und so weiter. Das Ganze aber wiederum unter gewissen ideologischen Rahmenbedingungen über eine fremden Furcht zu einem fremden Hass steigen. Der dann am Ende wiederum zu Gewalttaten führen kann oder de facto zu Gewalttaten führt und so weiter und so fort. Ich möchte damit auch sagen, dass diese uns von unserer Evolutionsgeschichte mitgegebenen Fähigkeiten, moralisch zu bewerten und die uns mitgegebenen Verhaltensimperative völlig neutral sind, ja, im moralischen Sinne weder gut noch schlecht, aber unter bestimmten sozialen, vor allem ideologischen oder religiösen Rahmenbedingungen so verstärkt werden können, dass sie bis hin zu Gewaltexzessen reichen. Ich bin davon ausgegangen, dass ja die Natur keine Moral kennt und dass es unsere Kategorien sind, mit denen wir auch verschiedene Ereignisse in der Natur bewerten, obwohl die moralisch völlig neutral sind. Ein Leopard, der eine Gazelle tötet, handelt nicht unmoralisch, der kann gar nicht anders. Das ist vollkommen klar. Wir tendieren halt dazu, auch Tiere nach moralischen Kriterien zu bewerten, was nichts über die Tiere aussagt, eher etwas über uns. Und auch was uns Menschen betrifft, unser eigenes Verhalten, das war die längste Zeit moralisch völlig neutral. Es ging nur um das eigene Leben bzw. Überleben. Da könnte man fragen, was brauchen wir überhaupt noch Moral? Ja, verschiedene der Prinzipien, die sich auf der Basis, also des im Zusammenhang mit dem biologischen Imperativ zu leben und zu überleben, ausgeprägt haben, führten dann zu bestimmten Verhaltensweisen, noch einmal Kooperation, gegenseitige Hilfe und so weiter, die wir sekundär dann in zweiter Instanz, nachdem wir darüber nachzudenken begonnen haben, als moralisch oder eben als unmoralisch klassifiziert haben. Also Sie müssen ja vergegenwärtigen, seit wann wird überhaupt, seit wann gibt es moralische bzw. ethische Reflexionen, vielleicht seit 2500 Jahren, die längste Zeit hat kein Mensch darüber nachgedacht, wie man eigentlich handeln soll. Sokrates wird wohl der erste Moralphilosoph des Abendlandes gewesen sein, der dann auch gesagt hat, es geht ja um nicht weniger als darum, wie man leben soll. Die längste Zeit völlig überflüssige Frage. Wie soll man leben? Also so leben, dass man überleben kann. Aus. Und da gab es keine weiteren Diskussionen beim Neandertaler oder bei sonstigen unserer, also der prähistorischen Menschen. Und gewisse Prinzipien haben sich sowieso automatisch ergeben aus der Notwendigkeit heraus. Also noch einmal Prinzipien, die wir dann später als moralisch bezeichnet haben. Und hier haben wir jetzt wieder eine gewisse Kluft. So wie die Kluft also zwischen Kleingruppe und Großgesellschaft, haben wir auch eben eine Kluft zwischen unserer intuitiven Moral und abstrakten Moralsystemen oder gar Rechtssystemen, die dann noch weiter ins Abstrakte gehen, auch wenn sie konkretes Handeln bzw. Verhalten regeln sollen. Wir sind Nepotisten, wie mehrmals betont wurde, also wir neigen dazu, Menschen zu bevorzugen. Dagegen können wir gar nichts machen. Es ist aber andererseits sicher klar, und Sie werden alle einsehen, dass es nicht möglich ist, den internationalen Flugverkehr beispielsweise auf der Basis nepotistischer Prinzipien zu regeln, dass der Fluglotse ein Flugzeug bevorzugt landen lässt, weil sein Cousin der Pilot ist. Das geht nicht. Da braucht man abstrakte und objektive Regeln, die am Flughafen, an den Flughäfen New York genauso gelten wie hier in Wien und sonst wo. Und da kann man nicht nach Bevorzugung vorgehen. Da würde das ganze System der Luftverkehrs natürlich zusammenbrechen. Da sehen wir ein. Tja, ich würde mir auch in kein Flugzeug setzen, wenn ich wüsste, naja, das ist sehr unsicher, wann die landen dürfen, sagt der Flug, was da sonst für Flugzeuge noch da jetzt im Anflug sind, das hängt vom Fluglotsen ab, ob der da jemanden kennt oder nicht. Das würde nicht gehen. Eine Menge anderer abstrakter Regeln sehen wir nicht so leicht an. Und neigen eben dazu, dann doch zu bevorzugen. Es gab einmal die Idee, oder bei einem Vortrag, oder im Symposium im letzten Jahr hat mich jemand angesprochen drauf, also man müsste völlig objektive Kriterien anlegen, nicht wahr? Niemanden bevorzugen. Also, gut, können Sie ja machen, aber dann werden Sie keine Freunde mehr haben, auf kurz oder lang. Das ist ganz klar. Wenn Sie alle wirklich gleich behandeln, und zwar den Fremden jetzt sozusagen genauso wie den eigenen Bruder oder den Freund, das wird, also dagegen sträubt sich unsere Kleingruppenmoral. Und dennoch gibt es natürlich ständig oder immer wieder Überlegungen, einer weitergehenden Gruppensolidarität, nicht nur jetzt Solidarität mit dem eigenen Land, sondern mit der ganzen Menschheit. Schwierig, beziehungsweise überhaupt nicht möglich. Man kann nicht mit der ganzen Menschheit solidarisch sein. Es gibt aber eine Situation, eine denkbare, Sie kennen vielleicht den Film Independence Day, wo also die Menschheit angegriffen wird von Außerirdischen. Und der Film hatte natürlich auch die moralische Botschaft, nicht? Da waren plötzlich waren alle Fäden zwischen Israel und den arabischen Ländern, zwischen USA und Russland, alles war vergessen, nicht? Die Menschheit mit kollektiver Anstrengung, die bösen Außerirdischen wieder vertrieben bzw. eliminiert. Da war das Wir-Gefühl dann ausgeweitet auf den ganzen Erdball. Denn natürlich, verglichen mit irgendeinem hässlichen Außerirdischen, der da von einem fremden Planeten kommt und die Erde vernichten möchte, ist mir jeder unsympathische Mensch immer noch sympathischer. So wie also ein Berliner und ein Bayer oder ein Burgenländer und ein Vorarlberger im Sudan einander näher stehen als in ihrer eigenen Heimatstadt, so ist natürlich jeder Südamerikaner, jeder Afrikaner, jeder Europäer dem jeweils anderen Wesen immer noch näher als ein Außerirdischer, der da von draußen daherkommt und der Erde bedroht. Aber das sind natürlich künstliche Situationen bzw. Gedankenexperimente. Ich bin sicher, wenn es so wäre, dass der Außerirdische kämen, um die Erde zu bedrohen, dass dann tatsächlich alle Nationen, auch die jetzt miteinander verfeindet sind, kollektiv zusammenarbeiten würden. Denn da kommt der Feind ja von draußen. Das ist der gleiche Effekt, den man auch im Kleinen hat, so manche zerstrittene Familie ist plötzlich eine Einheit, wenn da ein Fremder kommt und behauptet, dass er berechtigt ist bei einem Onkel, der gerade verstorben ist. Das sind plötzlich alle Schlammebeten. Der soll ich von uns haben. Da sind dann die Streitigkeiten intern vergessen. Das kann man übertragen, wie gesagt, auf die gesamte Menschheit. Letzten Endes, wenn eben ein Feind von außen käme, oder so, bisher kam keiner, und ich halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass eines Tages irgendwelche Raumschiffe landen würden, werden, um da die Erde zu unterjochen. Da, glaube ich, müssen wir keine großen Ängste haben. Da sollten wir uns lieber vorläufig vor andere Menschen fürchten. Das heißt also, alles, was wir moralisch, das zusammenfassen, alles, was wir moralisch hochschätzen oder positiv bewerten, ist wesentlich älter als unsere moralen Moralsysteme. Ob das der Gedanke ist, oder das Gebot ist, nicht zu lügen, das Tötungsverbot, das Gefühl der Solidarität, Mitgefühl und so weiter, alles das hat es schon viel früher gegeben, als Menschen, die über Moral, über Gut und Böse philosophisch, rational, kritisch reflektiert haben. Aber all das gab es eben in kleinen Gruppen. Und der Versuch jetzt, das auf Großgruppen zu übertragen, ist natürlich äußerst problematisch oder gar zu übertragen auf die gesamte Menschheit. Stichwort Solidarität. Es ist bemerkenswert natürlich, dass wir imstande sind oder dass viele von uns beispielsweise für politische Gefangene in Kindern protestieren. Also nach dem archaischen Prinzip der Kleingruppe, wenn wir sagen, was geht uns das? Das ist 10.000 Kilometer weit entfernt, das geht uns das überhaupt an. Gar nichts eigentlich. Aber trotzdem sind also zumindest viele von uns bereit, dafür dann auf die Straße zu gehen und sich solidarisch zu erklären. Das ist auch in Ordnung so. Ja, weil es wiederum nichts kostet, zunächst einmal, und weil es sehr weit weg ist. Es ist eine Sache, für politische Gefangene in China zum Beispiel, das Austauschen, anderes Land, hier, möglichst weit weg muss es sein, hier zu demonstrieren, zu protestieren, eine andere Sache dann aber die, wenn sie freigelassen werden, im eigenen Wohnzimmer aufzunehmen. Das wird dann etwas problematisch. Da die dann alle kommen, um sich zu bedanken, nicht nur das, sondern auch gleich hier bleiben wollen. Naja, das ist etwas schwierig. Da kann es dann Konflikte geben. So könnte man es paradoxerweise eigentlich sagen, je weiter der Hilfeempfänger entfernt ist, umso leichter tun wir uns für ihn etwas zu tun. Das völlig indirekt ist. Wir können uns dann sogar freuen, wenn die tatsächlich freigelassen werden aufgrund der Proteste hier in Wien oder in Zürich oder in München. Aber was erreicht, im Sinne der Menschlichkeit, im Sinne der Humanität, natürlich. Aber wie gesagt, es ist eine Sache eben, aus der Distanz sich mit jemandem solidarisch zu erklären, als so weit damit zu gehen, dann darauf aufzunehmen. Der deutsche Philosoph Werner Becker hat den Ausdruck fernethischer Illusionismus verwendet. Wie der Ausdruck schon sagt, ist der Glaube oder die Hoffnung mancher auf eine weltweite Solidargemeinschaft eine Illusion. Moral funktioniert entweder im Nahbereich, im überschaubaren Bereich, der dann schon ein bisschen größer sein kann als die eigene Familie, ja schon klar, oder sie funktioniert abstrakt, auch auf der Distanz, wenn es uns praktisch nichts kostet und wenn wir die unmittelbaren Konsequenzen nicht zu tragen haben oder auch nicht einmal kennen, nicht einmal abschätzen können. Alles andere wäre eine Illusion. Außer, wie gesagt, außerirdische greifen uns an, dann würde zumindest zur Zeit des Angriffs wahrscheinlich tatsächlich so etwas wie eine weltweite Solidargemeinschaft auftreten. Womit wir eigentlich an dieser Stelle schließen könnten, ich müsste dann nächste Woche nicht mehr kommen, Sie auch nicht mehr, und dann noch etwas fortzusetzen sagen können, gut, dann vergessen wir eigentlich alles, und nicht alles, aber vieles. Verhalten wir uns einfach so, wie wir es immer schon gemacht haben, schon zu Zeiten des Neandertalers, schon zu Zeiten des Homo erectus und so weiter. Und die eigenen Verwandten bevorzugen wir in der Regel sowieso und die eigenen Freunde. Und ein paar abstrakte Regeln, das mit dem Flugverkehr und so weiter, okay, das akzeptieren wir. Aber was soll uns da noch überhaupt Moral? Was brauchen wir überhaupt? Da sind tausende, abertausende Bücher geschrieben worden über Moral und Unmoral und richtig und falsch. Wozu das Ganze überhaupt? Naja, es hat schon Sinn, über moralisch richtiges bzw. falsches Verhalten in Großgesellschaften nachzudenken, weil ja letzten Endes, wenn auch auf sehr indirekte Art und Weise, der Einzelne auch von den Großgesellschaften so abhängig ist, wie einst von der Kleingruppe. Wir haben zum letzten Mal von über Trittbrettfahrern gesprochen, nicht wahr, die so irgendwie einfach sich mitschleppen lassen, nicht kooperieren und die buchstäbliche Trittbrettfahrer in Straßenbahn, U-Bahn und die grundsätzlich Schwarzfahren und so weiter. Ja, würde jeder grundsätzlich Schwarzfahren, dann hätten wir irgendwann einmal nicht mehr den Genuss, sofern wir das als Genuss betrachten, des öffentlichen Verkehrs in Wien. Da würden die irgendwann zusammenbrechen. Ich glaube, man kann auch nicht jeden einzelnen Fahrgast, einen eigenen Kontrolleur, das geht wiederum nicht. Weil also grundsätzlich alle sagen, wir fahren nur noch schwarz, und dann würden die Wiener Verkehrsbetriebe natürlich mittelfristig zusammenbrechen. Und dann gäbe es nicht mehr die Vorteile, die wir daraus haben. Und das Problem ist also eines, inwieweit lassen sich, damit haben wir vorhin begonnen, aber noch nicht, wurde nicht zu Ende geführt, inwieweit greifen dann noch gewisse in der Kleingruppe stabilisierte Prinzipien in Massengesellschaften, und zwar im positiven Sinne. Dass sie negativ greifen, das wurde schon erwähnt mit Massenhysterie und Drittes Reich und kollektive Begeisterung für Kriege und so weiter. Wie kann man sich das Positive wenden? Ich betone es und wiederholte mal, dass ja alle unsere in der Evolutionsgeschichte erworbenen Merkmale sozialen Verhaltens ja zunächst weder falsch noch richtig im moralischen Sinne waren. Es waren lediglich biologische oder biosoziale Lebens- bzw. Überlebensimperative. Wie bei allen übrigen Lebewesen. Auch Wölfe reflektieren nicht über Moral und auch Hyänen nicht und Katzen nicht und so weiter. Brauchen sie auch nicht. Wenn sie in Gruppen leben, dann stabilisieren sie gewisse Prinzipien automatisch mit der Entwicklung der Gruppe selbst. In ständiger Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und dem übrigen Gruppenmitglied. Dass wir überhaupt, eine Reflexion über Moral, über Gut und Böse begonnen wurde, vor irgendwann vor 2500 oder 3000 Jahren, hängt meines Erachtens damit zusammen, und das ist vielleicht, das wäre vielleicht ein revolutionärer Axis in Ethik so zu interpretieren, weil man bemerkt hat, dass sich viele Menschen eben nicht nach den moralischen Prinzipien, die jeweils gelten, halten. Wenn alle, das bitte ich gleich im Vorhinein abschließend zu überlegen, stellen Sie sich mal eine Welt vor, oder auch nur ein Land, in dem alle Menschen ausnahmslos genau das tun oder das unterlassen, was moralisch und in der Folge auch rechtlich geboten bzw. verboten ist. Kurz gesagt, es gibt kein Verbrechen mehr, es gibt keine schweren, auch keine kleinen Delikte, es gibt keine Schwarzfahrer in der Straßenbahn, es gibt keine Autofahrer, die Verkehrsampeln missachten oder zu schnell fahren, es gibt niemanden mehr, der oder die irgendetwas tut, was den jeweiligen moralischen Prinzipien und in der Folge, wie gesagt, den rechtlichen Prinzipien widerspricht. Ja, ich denke nicht, dass so eine Welt gerade unsere Moralisten herbeisehen würden. Dann denken Sie an die Konsequenzen jetzt. Welche Institutionen hätten plötzlich keine Berechtigung mehr? der gesamten Justiz, könnte man schließen. Vom Staatsanwalt über die Rechtspflegerin bis zum Betreiber der Gerichtskantine wären alle arbeitslos. Allenfalls könnte man ein Gerichtsgebäude lassen, so quasi als Museum, damit man späteren Generationen zeigen kann, früher waren die Menschen böse, dann haben wir solche Gebäude gehabt. Sonst bräuchte wir das. Die Polizei könnten wir abschaffen. Das hat die Polizei, wenn nie jemand stiehlt, niemand einbringt, niemand hegt auch nur irgendwelche bösen Absichten, dann brauchen wir keine Polizei. Militär sowieso, nachdem keiner Kriege führen möchte, sämtliche militärische Einrichtungen, alles, was an dem hängt, könnte man schließen, zusperren, brauchen wir alles nicht. Überlegen Sie, da fallen weitere Institutionen ein. Natürlich Rechtsanwälte, Rechtsberater, Berater, sonstiger, in sonstigen Lebensbereichen werden alle arbeitslos. Also ich glaube nicht, dass sich das jemand wirklich wünscht. Das würden gerade die Repräsentanten unserer Institutionen alles tun, um dann irgendwie künstlich Verbrechen zu erzeugen, um eine Legitimation, eine Daseinsberechtigung zu haben. Und darin sehe ich eigentlich die größte Paradoxie in der gesamten Geschichte der Moral, dass unsere Zivilisation angetreten ist, das Böse in der Welt zu bekämpfen, gleichzeitig aber das Böse ja braucht, um sich selber zu rechtfertigen und das Gute davon abgrenzen zu können. Denn wenn es das Böse nicht gibt, gibt es auch kein Gutes im eigentlichen Sinne. Da habe ich überhaupt keine Differenzierungsmöglichkeit mehr. Und die weitere Paradoxie, dass diese Zivilisation bei der Bekämpfung des Bösen oder sogenannten Bösen sich ja auch wieder nur unter anderem Vorzeichen bösartiger Mittel bedient. Im extremen Fall Todesstrafe oder im Krieg und die ganze Länder werden besetzt und so weiter und die Bösen dazu zähmen oder zu bestrafen, werden Bomben geworfen und so weiter und so weiter. Das heißt abschließend, das Gute und das Böse, oder das sogenannte Gute und das sogenannte Böse, sind eng miteinander verbunden. So wie eine Welt, in der nur das Böse regiert, Böse ist im sehr, sehr konkreten Sinne, Diebstahl, Einbruch, Raub, Mord, Vergewaltigung, wenn es nur so etwas gibt, nicht existieren könnte, wenn alle Gesellschaften würden, wenn es nur bösartige Aktionen gäbe, Mittel kurzfristig zusammenbrechen. So kann es offenbar auch keine Welt geben, in der nur das Gute regiert. Aber diese Aspekte bleiben uns zum nächsten und zum letzten Mal in diesem Semester zu vertiefen. Wir sehen uns also nächste Woche am Mittwoch wieder. Für heute danke für Ihr Interesse.